Vielen Dank für dieses fürsorgliche Gebet. Vielen Dank auch für das herzliche Willkommen, was ich jedes Mal hier erleben darf. Ich habe mir die Frage gestellt, heißt ihr jeden Gast, der hier kommt, herzlich willkommen? Ist es echt? Und wir haben in diesem Lied gesungen, dass es auch Heuchelei gibt. Aber ich unterstelle euch das nicht. Was macht es eigentlich aus? Die Person, die kommt, oder der Dresscode oder die Krawatte, dass man freundlich begrüßt wird? Was passiert mit Menschen, die nicht so ausschauen wie ich und das erste Mal vielleicht durch diese Tür kommen und die Gemeinde kennenlernen wollen? Gehen wir mit ihnen auch so freundlich um? Begrüßen wir sie so herzlich? Ein Mann in den USA wollte die Willkommenskultur von Gemeinden mal testen. Und er hat in 18 Wochen hintereinander 18 verschiedene Gemeinden besucht. Und wie die Gemeinden auf ihn reagiert haben, hat er an einen Punktekatalog festgemacht. 10 Punkte für ein Lächeln, was ihm entgegengebracht wurde. 20 Punkte für eine persönliche Begrüßung am Eingang der Tür. 50 Punkte, wenn sich jemand mit Namen vorgestellt hat. 100 Punkte, wenn er eingeladen wurde nach dem Gottesdienst zu einem Getränk. 200 Punkte für die Einladung, wieder zum Gottesdienst zu kommen. Und 300 Punkte für das Bekanntmachen eines anderen Gottesdienstbesuchers. Das Ergebnis dieses selbsternannten Gemeindetests fiel sehr ernüchternd aus. 11 von den 18 Gemeinden hatten noch nicht einmal die 100-Punkte-Marke erreicht. Und 5 der Gemeinden gelang es nicht mal, die 20-Punkte-Marke zu überschreiten. Fazit. Egal wie biblisch und absolut die Wahrheit ist, die in der Predigt verkündigt wird, egal wie frisch die Lieder oder wie alt die Lieder sind, die wir singen, egal wie erbaulich die Zeugnisse sind, die wir hier von vorne hören, egal wie inspirierend die Gottesdienstform auch ist, egal wie würdig, ehrfürchtig und heilig es vor oder während oder nach dem Gottesdienst zugeht, und letztendlich egal, wie sittlich christlich die Kleidung der Gottesdienstbesucher ist. Wenn ein Gast niemanden findet, der sich für ihn interessiert, wird er wahrscheinlich kein zweites Mal kommen. Wie viele Punkte hätte die Gemeinde Bamberg erreicht? Selbst wenn wir das mit den Punkten nicht überstrapazieren wollen, ist es doch ein gewisser Hinweis, wie Gäste, die in die Gemeinde kommen, aufgenommen werden. Wo steht die Gemeinde heute, wenn es um das liebevolle Miteinander untereinander geht? Wie wichtig ist der herzliche Umgang untereinander? Und Paulus geht da gezielt drauf ein, und ich möchte mit euch den Predigttext lesen, der steht in Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12, die Verse 9 bis 16. Ich lese mal aus einer ganz modernen Übersetzung. Und hier heißt es: Legt die anderen herein, wo ihr nur könnt. Hasst das Gute und hangt dem Bösen an. Seid faul und entzieht euch, wo ihr nur könnt. Ignoriert, was die anderen brauchen. Lasst alle Hoffnung fahren. Gebt euch den Sorgen hin. Vergesst, dass es einen Gott gibt, zu dem ihr beten könnt. Gäste kommen euch überhaupt nicht mehr ins Haus. Und wer euch Übles tut, der den verflucht und schadet auf die allermöglichste Weise. Seht zu, dass euer Ansehen bei den anderen ausgebaut wird, und steigert es noch, egal was es kostet. Verteidigt euren angeblichen Anspruch in der Gemeinde auf Biegen und Brechen. Gebt niemals darin nach. Übt Rache, nutzt jeden Anlass, um tüchtig zu streiten, bis die Fetzen fliegen, damit ihr Recht bekommt. Wer übersetzt so das Wort Gottes? Die Übersetzung ist die Realität in unserer heutigen Welt. 2017. Wir leben in dieser Welt, wo das generell, pauschal, global der Sinn des Lebens ist. Wie übersetzt Luther diesen Text? Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Arge, hangt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme den anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tut. Seid brennend im Geist, dienet dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal und haltet am Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, herbergt gerne, segnet die euch verfluchen, segnet und fluchet nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Habt einerlei Sinn untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch selber nicht für klug. Das ist der Kontext in dem Vers, auf den ich heute einen besonderen Wert legen möchte, und zwar der Vers 9. Die Liebe sei ohne Falsch. Und wenn Paulus sagt, die Liebe sei ohne Falsch, dann meint er, dass diese Liebe ungeheuchelt sein soll. Liebe eines Christen sollte ehrlich und offen und transparent sein. Sie sollte authentisch sein. Es ist die Einstellung, die ich gegenüber meiner Schwester und meinem Bruder habe, die Ehrlichkeit und die Offenheit, das Gute in ihm zu sehen und nicht das, was er mir vielleicht irgendwann mal angetan hat. Ein Kennzeichen einer ungeheuchelten Liebe ist nicht das Lächeln auf meinen Lippen. Liebe sollte keine Show sein. Und wenn ich lächle, sollte ich von ehrlichem Herzen lächeln und nicht irgendwas dem anderen rüberbringen, was ich ihm gegenüber gar nicht möchte. Liebe sollte sich nicht nur im Lächeln oder in Worten ausdrücken, sondern auch in Taten. Viele haben die Erfahrung in der Geschäftswelt gemacht, dass es gewisse Schulungen gibt, sogenannte Customer Centricity Trainings. Das heißt also, das ist ein Begriff aus der Betriebswirtschaft und hat unter anderem was mit Prozessoptimierung zu tun, mit Marketingausrichtung, Kundenbindung und Kundenorientierung. In diesen Schulungen lernt man, wie man auf den Gegenüber, den Kunden einwirken kann. Mit meiner Körpersprache, die ich habe, mit meinem Lächeln, das ich ihm nahe bringen möchte. Aber das ist nicht die Liebe, von der Paulus hier spricht. Eine solche antrainierte Liebe oder Freundlichkeit, die ich mir zu Nutzen mache, um Menschen in ein Geschäft zu verwickeln, oder vielleicht auch innerhalb der Gemeinde Menschen für potenzielle Taufkandidaten zu erklären, wenn ich ihm diese Freundlichkeit zurechne. Oft haben diese antrainierten Gefühlsregungen, die ich den anderen gegenüber äußere, nur Eigennutz und Geschäftsgebaren im Sinn. Freundlich sein gehört heute in unserer Geschäftswelt zum guten Ton, zum Service, den man bezahlen muss. Das ist aber nicht die Liebe, von der Paulus hier spricht, sondern sie sollte ungeheuchelt sein. Das heißt also nicht Mittel zum Zweck. Und Paulus geht in den nächsten Versen, im Vers 11 auch darauf ein, und er sagt, diese Liebe soll brennend sein, brennend im Geist. Was ist brennend im Geist? Wir haben heute in der Sabbatschule über Beschneidung gesprochen. Und es ist wichtig, dass man mal definiert, was eigentlich Beschneidung ist. Ich möchte es auch definieren, was bedeutet denn brennend im Geist zu sein? Zwei Möglichkeiten. Diese ungeheuchelte Liebe ist kein Perpetuum mobile, das einmal angestoßen immer wieder läuft und brennt. In der Physik gibt es ein physikalisches Gesetz. Alles, was angestoßen wird, neigt dazu, irgendwann mal seinen Schwung zu verlieren. Und so auch dieses Brennen im Geist. Selbst wenn ein Mensch sein Leben mit Christus brennend im Geist beginnt, besteht immer die Gefahr, dass es irgendwann einmal schwächer wird, dass diese Kraft des Evangeliums in mir nicht mehr so wirkt und dass meine geistliche Perspektive, die ich am Anfang meines christlichen Lebens habe, verblasst. Das Feuer hat jahrelang in mir gebrannt. Diese erste Liebe. Und dann setzt Trägheit ein. Warum auch immer. Und der Mensch verlässt diese erste Liebe zu Jesus und man kann feststellen, die Flitterwochen sind vorbei. Der glühende Eifer der Evangelisation, den ich und die meisten bei unserer Bekehrung hatten, Menschen das Evangelium nahe zu bringen, macht Platz der Routine. Wir bleiben zu Hause, wenn Veranstaltungen sind, anstatt den Gästen, die kommen, eine gewisse Willkommenskultur zu bieten. Gemeinden haben mächtig angefangen mit evangelistischem Dienst. Sie beginnen begeistert mit der Spontanität durch den Heiligen Geist und fallen dann irgendwann in Routine und Formalismus zurück. Diese Predigt halte ich in erster Linie für mich, weil ich erkannt habe, dass es viele Aspekte in meinem Leben gibt, die am Anfang meines Glaubenslebens nicht mehr ganz so sind, wie sie mal waren. Zum anderen, ein zweiter Punkt. Brennend im Geist zu sein, weist auf den Zusammenhang hin. Dieses göttliche Feuer, das Christus in mein Herzen angefacht hat, diese Liebe, die er mir gezeigt hat, dass er mich sündigen Mensch auf dieser Welt herausholen möchte und in einen Bereich stellen möchte in die Gemeinde, wo ich glücklich sein kann und wo ich den Frieden und dieses Feuer der Liebe weiterleben kann. Fürsorge für den anderen. Es ist ein wichtiger Punkt. Gemeindeglieder, die neu hinzugekommen oder Menschen, die für Christus eine Entscheidung getroffen haben und in die Gemeinde kommen, sie fürsorglich zu behandeln, ihnen dieses Feuer im Geist weiter zu ermöglichen. Evangelisation gründet sich oft in Phasenmodelle. Es gibt vier Phasenmodelle: Sehen, Ernten, ganz zum Schluss. Aber der letzte Punkt, die Ernte einbringen und die Ernte sicher einlagern, es ist ein Punkt, wo wir noch Nachholbedarf haben. Was nützen uns Phasenmodelle, wenn schlussendlich die Ernte nicht eingelagert wird und die Körner uns zwischen den Fingern zerrinnen und auf den steinigen Boden fallen und dann zertreten werden. Brennend im Geist kann auch meinen, dass wir brennend darin interessiert sind, wie es meiner Schwester und meinem Bruder, der neben mir sitzt, geht. Das bedeutet, meine eigenen Ohren und meine eigenen Augen nicht verschließen und nicht auf Durchzug schalten, egal, wo mein Nachbar darüber klagt oder nicht und sagt, geht mich nichts an, das ist Sache der Gemeindeleitung und der Diakonie. Aufmerksam sein für die Nöte des anderen, brennend im Geist zu sein. Paulus ruft dann auch noch in diesem Zusammenhang auf, dass wir dem Herrn im Vers 11 dienen sollen. Es ist ein Verhalten, das zu der Einsicht kommt, dass Gott mich geliebt hat und alles getan hat, was nötig ist, um mich aus dieser sündigen Welt zu erretten. Dass Christus für mich ans Kreuz gegangen ist und dass er meine Schuld bezahlt hat. Und ich das Bedürfnis habe, auch dieses Erlebte auch anderen Menschen weiterzugeben. Ich darf alles geben, was ich habe, was mir Gott schenkt. Meine Zeit, meine Aufmerksamkeit den anderen gegenüber. Getragen wird diese ungeheuchelte Liebe. Im Vers 12 heißt es, dass wir eine große Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht. Ein Kennzeichen dieser ungeheuchelten Liebe ist die Hoffnung, die wir haben. Was machen wir mit Geschwistern, die entmutigt sind, die keine Hoffnung mehr in diesem Moment haben? Sie brauchen dich und mich. Hoffnung, die sich freuen kann. Ich möchte zum Vers 9 wieder zurückkommen. Die Liebe sei ohne falsch, die Liebe sei ungeheuchelt, Hass das Arge hangt dem Guten an. Heißt nichts anderes, dass ungeheuchelte Liebe eine klare Unterscheidung macht zwischen richtig und falsch und gut und böse. Die Liebe, von der Paulus hier spricht oder die Bibel hier spricht, hat nichts mit schwärmerischen Sentimentalität zu tun, sondern diese Liebe, von der Paulus spricht, heißt auch, dass ich nicht zu allem Ja und Amen sagen muss, für alles Verständnis aufbringen muss, um des lieben Friedens willen, um der Einheit willen, und dass ich mich in eine uniformierte Meinung zu fügen habe. Und wenn ich dies nicht tue, werde ich isoliert. Christliche, ungeheuchelte Liebe ist nicht blind. Diese Liebe unterscheidet. Und es gibt Grenzen. Und somit ist diese Liebe eine heilige Liebe, weil wir, die Bibel sagt, wir Heilige sind, ausgesondert sind, einen besonderen Status für unseren Vater haben. Die Liebe heißt nicht alles gut oder nicht alles böse, was böse ist, sondern es sagt mit den richtigen Worten zur richtigen Zeit durch die Führung des Heiligen Geistes, was er möchte. Wir haben in der Lektion gesprochen über Einheit und über Johannes 17, wo es heißt, sie sind in uns eins. Das heißt also, wir können nur in Christus eins sein. Und wenn ich nicht in Christus eins bin und der Nächste, der neben mir sitzt, den ich verachte, dann bin ich nicht eins in Christus mit ihm. Was ist eigentlich das Gegenteil von Liebe? Eine echte Frage an euch. Hass, was noch? Was ist das Gegenteil von Liebe? Nicht Liebe. Nicht, na, okay. Das lasse ich nicht gelten.
Gleichgültigkeit.
Bitte?
Gleichgültigkeit.
Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit, Desinteresse, Ignoranz, den anderen bewusst nicht sehen, einen Bogen um ihn machen, Herzlosigkeit und Gefühlskälte. Das ist das Gegenteil von Liebe. Ich habe eine Aussage gelesen, die heißt: Geheuchelte Liebe ist schlimmer als offener Hass. Das ist ein starkes Wort. Geheuchelte Liebe ist schlimmer als offener Hass. Und Paulus sagt hier: Hasst das Böse. Was diese Aussage meint, wird deutlich, dass wir aufgefordert werden, dass Jesus uns auffordert, unsere Feinde zu lieben. Warum eigentlich? Das Gebot der Feindesliebe, da geht es keineswegs darum, dass Gemeinheiten, die du ertragen musst von deinem Nächsten oder Mobbing an deinem Arbeitsplatz gutheißen musst, oder unrealistisch erklärt, das macht mir nichts aus. Es ist nicht so schlimm. Wenn Paulus uns hier auffordert, im Vers 14, segnet die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht, da meint er nicht damit, dass mir alles, was wir ertragen, nicht so schlimm ist. Und es gibt Verfolgung auch unter Christen. Und wir müssen nicht sagen, das ist nicht so schlimm. Der Herr gibt uns Kraft, Dinge zu tragen. Und diese ungeheuchelte Liebe, meinen Peiniger, weiterzugeben. Brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, im Vers 10. Brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Und ich denke, dass Paulus hier eine Familie im Sinn hat. Einer intakten Familie, wo wir miteinander leben, miteinander ringen, miteinander weinen, miteinander uns freuen. Und das ist das Ideal, was Paulus hier zeigt, auch für eine Gemeinde. Liebe in der Gemeinde hat nichts mit Verwandtschaft zu tun oder mit Blutsverwandtschaft. Liebe in der Gemeinde ist eine Entscheidung, die ich zu treffen habe. Möchte ich oder möchte ich nicht? Möchte ich den Geist Gottes an mir wirken lassen, um den anderen, der neben mir sitzt oder fünf Reihen hinter mir sitzt, so anzunehmen, wie er ist? Damals, als Paulus dieses schrieb an die Römer, hat es viele Umstände in der Gemeinde gegeben, die er ganz deutlich auch benannt hatte, auch wie bei den Galatern oder bei den Korinthern. Es gab viele Menschen, die hergekommen sind in diese Gemeinde, die verschiedene Kulturen haben und verschiedene Standpunkte haben und miteinander Einheit bilden sollten. Und tatsächlich führte diese Zusammenführung verschiedener Charaktere zu Spannungen innerhalb der Gemeinde. Aber Paulus spricht hier von Überwinden. Die Gemeinde kann ethnische, soziale und standesgemäße Unterschiede überwinden. Theoretisch. Paulus spricht hier von herzlicher Bruderliebe. Also eine Liebe, die aus dem Herzen herauskommt. Wenn du einem Bruder dein Wohlwollen ihm gegenüber zeigen möchtest und ihm umarmst und er sagt, ich brauche diesen Judaskuss nicht, triffst du dann die Entscheidung für dich, dass brüderliche, herzliche Liebe auf dieser Welt nicht möglich ist? Ein Diakon entschloss sich, an den Bruder, dessen Frau plötzlich verstorben war, regelmäßig zu besuchen. Er unterstützt ihn in allen praktischen Dingen des Lebens. Und dieser Diakon besucht ihn nicht nur einmal, sondern über Wochen hinweg, um den Alleinstehenden dazu vor bewahren, in ein Loch zu fallen. Zwischen diesen beiden Männern gab es keine verwandtschaftliche Beziehung, aber sie waren Brüder innerhalb einer Gemeinde. Und der eine wurde zur Stütze des anderen. Und ein solches Verhalten spricht auch Paulus an, wenn er im Vers 13 schreibt: Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Anteilnahme. Im ersten im Gebet, zweitens auch im Zuhören und drittens auch in praktischer Hilfeleistung. Wenn jemand durch ein finsteres Tal hindurchgeht, Mitgefühl mit ihm zu haben, mit ihm zu tragen, ihm beizustehen, mit ihm zu weinen, wenn es sein muss. Wann war es das letzte Mal, dass du mit einer Schwester oder einem Bruder geweint hast? In Vers 15 ruft Paulus auf, sich aber mit den Freuenden zu freuen. Weinen ist das eine, aber mit den anderen sich freuen ist das andere. Wie sieht es denn aus? Kannst du dich mit deinem Bruder oder deiner Schwester ganz ungeheuchelt freuen, wenn der sich freut? Fällt dir das leicht, dich zu freuen mit dem anderen, wenn du daran denkst, was er dir vor 2 Wochen an den Kopf geschmissen hat? Herzliche Bruderliebe kommt zum Ausdruck und er sagt im Vers 16, seid einerlei Sinn untereinander. In der Gemeinde hat es keine Stars zu geben, zu denen man aufschaut, die man bei passender oder unpassender Gelegenheit zitiert. Oder sein eigenes Leben nach diesen Stars ausrichtet. Jesus ist der Maßstab, auf den du schauen darfst. Und er wird dich nicht enttäuschen. Menschen sind fehlerhaft. Und Menschen gehen oft ihrem Ego nach und produzieren sich und möchten so dastehen, wie sie das gerne möchten. Jesus sagt in Matthäus 23, 8 zu seinen Jüngern, aber so soll es nicht unter euch sein. Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Günstlingswirtschaft, Elite-Denken. Innerhalb einer Gemeinde sollte es nicht geben. Es gibt Bevorzugte und es gibt Geschwister, die im Dunstkreis der Bevorzugten sich aufhalten. Und dann gibt es, ich sag's mal ein bisschen platt, das gemeine Fußvolk. So sollte es nicht unter uns sein, sagt Paulus. Wir stehen in der Gefahr. Ich auch. Wir sind nicht gefeit gegen solche Anfechtungen. Ich sage es mit meinen Worten. So sollte es nicht unter uns sein. Kämpft dagegen an, macht da einfach nicht mit. Auf die Dauer zerstört es die Beziehung innerhalb der Gemeinde. Vielmehr seid zu allen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde, wie heißt es hier, gleichgesinnt. Und diese Aufforderung wird im Vers 16 noch dort durch unterstrichen, dass wir aufgefordert werden, nicht nach hohen Dingen zu trachten, sondern, wie es heißt hier, uns zu den Niedrigen zu halten. Das bedeutet, denk nicht so groß von dir. Denk nicht, du bist derjenige, der überschätze dich nicht. Wer sich einbildet, hoch zu stehen, kann tief fallen. Und bei solchen ist die Liebe nicht mehr ungeheuchelt herzlich, sondern sie trägt den Charakter, herablassend und gönnerhaft zu sein. Paulus sagt, haltet euch nicht selber für klug. Warum eigentlich? Wenn ich mir was einbilde, wenn ich sage, ich bin ein toller Gemeindeleiter, ein toller Prediger, ein toller Evangelist, ein toller Diakon, dann ist das ein Ausdruck an Mangel an Christi Gnade, Liebe und Demut. Ich fasse zusammen. Christliche Liebe ist keine Schauspielerei. Sie meint das, was sie sagt, und sie unterstreicht das auch durch Taten, welche aus dem Herzen hervorkommen, aus dem Glauben und aus der Gnade, die Christus uns schenken wird. Ungeheuchelte Liebe verwischt nicht die Grenzen zwischen Recht und Unrecht. Wenn die Liebe ohne Heuchelei ist, dann würden sich eigentlich viele Themen, die wir innerhalb der Gemeinde als Knochen empfinden, in der Gemeindestunde oder im Ausschuss nicht geben. Zum Charakter des Christen gehört es, echt zu sein. Geheuchelte Liebe ist was anderes, wie wenn man sagt, seid einfach nett zueinander. Oder zu sagen, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Sie trifft die Entscheidung, was gut ist und weniger gut ist, aber sie hat immer das Wohl des anderen im Auge. Wohlwollend miteinander umgehen, auch wenn wir nicht einer Meinung sind, wohlwollend den anderen zu begegnen und Schwächen und Fehler stehen zu lassen und ihnen zu zeigen, dass er ein erlöstes Kind Gottes ist und dass ich nicht das Recht habe, ihm seine Erlösung abzusprechen. Ungeheuchelte Liebe überwindet Schranken. Sie geht auf den anderen zu, auch wenn mir der andere eine Last geworden ist und ich am liebsten einen Bogen um ihn machen möchte. Die Liebe ist nicht motiviert von Dingen, dass ich sage, ich kann mir den Himmel dadurch verdienen. Vielmehr ist diese Liebe bestimmt, was Gott für dich und für mich getan hat. Und dass ich das Bedürfnis habe, meine anderen zu lieben, nicht weil ich das kann, sondern weil Gott es möchte, die Liebe, die er mir gegeben hat, den anderen auch weiter auszuteilen. Ein Diakon fährt mit einem kleinen Bus Jugendliche in ein Alten- und Pflegeheim. Einmal im Monat machen sie dort Gottesdienst. Und während die Jugendlichen ihren Gottesdienst für die Älteren vortragen, sitzt der Diakon bei einem älteren Mann im Rollstuhl und hält seine Hand. Das geschieht einige Monate lang. Und irgendwann kommt der Diakon mit seinen Jugendlichen und er stellt fest, dass der alte Mann nicht mehr da ist. Und die Pfleger sagen, er wird wahrscheinlich diesen Tag heute nicht überleben. Und der Diakon steht auf und geht in das Zimmer des alten Mannes, der anscheinend bewusstlos ist. Und nimmt dessen Hand und betet mit diesem Mann. Und dann plötzlich wird seine Hand gedrückt von dem alten Mann und er weiß, dass Gott Gebete erhört. Und er geht weinend aus dem Zimmer und begegnet einer Frau, die sagt: Ich bin die Tochter, da drin liegt mein Vater. Und mein Vater sagt: Einmal kommt, im Monat kommt Jesus zu mir und gibt mir seine Hand. Und ich möchte nicht sterben, bevor Jesus nochmal gekommen ist und meine Hand hält. Wie viele Menschen warten auf deine haltende Hand, wenn sie nicht mehr fähig sind, dir diese Hand entgegenzustrecken? Sehnst du dich nach jemandem, der auch mal deine Hand hält? Auch wenn du der Meinung bist, aus welchen Gründen auch immer, dass es keinen Menschen auf dieser Welt gibt, der wirklich echtes Interesse an dir hat. Es gibt jemanden. Und den hast du schon kennengelernt. Jesus möchte dir seine Hand geben. Und er möchte dir wirklich diese ungeheuchelte Liebe schenken. Eine Liebe, die hält, was es verspricht, was sie verspricht. Und er wird dich befreien von dieser einstudierten, antrainierten, nicht tragfähigen Gefühlsregung, die du nie benennst. Er wird dich davon befreien, und echt zu sein. Du wirst bei ihm das Wahre finden, das Echte und das Ehrliche. Egal, wie viele Menschen vor dir schon geheuchelt haben, egal, wie viele Menschen dich schon verletzt haben mit Worten, Gedanken oder mit Taten, wag es mit Jesus. Wag einen Neuanfang mit ihm und den Menschen, die Gott dir in den Weg stellt. Jesus vergibt dir, wenn du zu ihm kommst und ihm alle deine frommen und unehrlichen Heucheleien, die du Jesus und den Menschen angetan hast, wenn du ihm die zu Füßen legst. Und er wird dir vergeben und wird dir einen Neuanfang schenken. Wag es mit Jesus. Es gibt ein Lied, das heißt: Wag es mit Jesus. Bist du ganz für mich bereit? Du verliest dich sonst im Jagen dieser Zeit, nach den Gütern dieser Zeit. Wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Was hält dich davon ab, diesen Neuanfang mit unserem Heiland und Herrn zu tun? Triff die Entscheidung. Jetzt. Triff sie, bevor du durch diese Tür gehst. Triff sie jetzt. Und du wirst nicht enttäuscht werden. Und du wirst eine Liebe kennenlernen, ohne Wenn und ohne Aber. Und wenn Jesus dein Herz berührt, dann sag zu ihm: Ja, Herr, ich möchte einen neuen Anfang mit dir und mit meinen Geschwistern hier in dieser Gemeinde wagen. Wir werden Wunder erleben. Und wir werden sagen: Unsere Hoffnung ist der Herr. Und nichts wird uns zuschanden werden. Und nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Denn wir sind nach seinem Namen genannt. Danke dem Herrn, dass er an dir und an mir wirkt. Ich wünsche uns diese Entscheidung heute aufs Neue. Und ich bin gespannt, welche Wunder er an dir und mir tun wird. Amen.